Wir gehen ja Vers für Vers ins Neue Testament. Sonntagmorgens und wir sind heute Morgen im Johannesevangelium Kapitel 4. Ich möchte aber beginnen mit einem Witz, den ich gelesen habe diese Woche und den will ich euch nicht vorenthalten. Und zwar ist es Nachtschicht im Kreissaal des Neustadter Krankenhauses und die Schicht ist ein bisschen schwach besetzt und es sind mehrere Geburten gleichzeitig im Gang und die Hebammen und Ärzte und Schwestern sind so ein bisschen überlastet, kommt man irgendwie nicht nach. Und im Warteraum des Kreissaales sitzen drei werdende Väter. Ein Pfälzer, ein Schwarzafrikaner und ein Saarländer. Und dann kommt die Schwester rein und die Schwester bringt denen ihre drei Babys zu den Vätern und die ist überlastet und die kann die Kinder nicht genau zuordnen. Und so bittet sie die Väter, dass sie ihr eigenes Kind bestimmen. Erst ist der Pelzer und der Pelzer zeigt auf das schwarzhäutige Baby und sagt, ajo, das da ist meins. Sagt die Schwester, hey, das kann doch nicht sein, das sieht man doch schon an der Hautfarbe. Daraufhin sagt der Pelzer, das ist egal. Bevor ich einen Saarländer großziehe. Es gibt viele solche Witze. Ist häufig, dass so Volksgruppen miteinander in Konkurrenz stehen. Die Pfälzer und die Saarländer und die Badenser und die Schwaben und die Bayern und die Preußen, die Ossis und die Wessis und darüber hinaus wird den Deutschen zumindest nachgesagt, dass sie dazu tendieren, auch mal ausländerfeindlich zu sein oder Vorurteile zu haben gegen Ausländer. Und was ist ein Vorurteil? Vorurteil ist, wie das Wort schon sagt, wenn wir eine Person von vornherein verurteilen, bevor wir sie überhaupt getroffen haben, einfach weil sie einer bestimmten Gruppe oder einer bestimmten Nationalität oder einem bestimmten Kreis zugehört. Und in unserer Stelle heute Morgen wird Jesus mit all diesem Denken aufhören und er wird alle Grenzen sprengen hier. Johannes 4, lasst uns lesen ab Vers 1. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Jesus wollte sich nicht einlassen auf ein Streitgespräch über die Taufe oder vielleicht wollte er auch nicht den Eindruck geben, dass er und Johannes der Täufer in Konkurrenz zueinander stehen und so zieht er sich zurück und begibt sich von Judäa, Süden Israels nach Galiläa in den Norden. Und Israel hat aus drei ganz klaren Regionen bestanden. Im Norden um den See Genezareth war Galiläa, im Süden unten war Judäa und dazwischen war Samaria. Und die Samariter, die Menschen, die dort gewohnt haben, und die Juden, die konnten einander nicht ausstehen. Die Samariter waren so ein Mischvolk. Als die Assyrer so um 720 vor Christus das Nordreich Israel eingenommen haben, haben sie die Einwohner, zumindest die Oberschicht der Einwohner, verschleppt und irgendwo in einem anderen Teil ihres riesengroßen Reiches angesiedelt. Und genauso haben sie dann Menschen aus anderen Regionen genommen und haben sie dort, eben in diesem Gebiet von Samaria, angesiedelt. Das war eine schlaue Strategie. Dadurch haben die Aufstände vermieden, wenn sie die Völker so vermischt haben. Und diese Heiden, diese heidnischen Völker, die sich da in Samaria angesiedelt haben, die haben sich über die Zeit vermischt mit der Unterschicht, die da zurückgeblieben war in dem Land. Und ihr wisst, es war nicht koscher für Juden. Die haben großen Wert gelegt auf einen reinen, klaren Stammbaum. Wir können das sehen im Buch Esra und Nehemia, wo sie die Mischehen und die Mischlinge ausgesondert haben von den reinen Juden. Was noch dazu kommt, ist, dass diese heidnischen Völker ihre Götzen mitgebracht haben, also ihren eigenen Gottesdienst mitgebracht haben zu ihren Göttern. Sie wollten aber gleichzeitig auch dem Herrn, dem Gott des Landes, ihre Ehre erweisen, und so haben sie so ihre Mischreligion zusammengeschnitzt, so eine Designerreligion. Das ist auch heutzutage auch recht populär. Also, nicht nur war die eine Mischrasse, es war auch eine Mischreligion. Und dann, als die aus Babylonien zurückgekehrten Juden den Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut haben, wissen wir auch aus dem Buch Nehemia, da wollten die Samariter denen helfen. Und sagen, hey, ist auch unser Tempel, wir gehören dazu, wir wollen mithelfen, den aufzubauen. Und die Juden haben die mit Verachtung abgewiesen und haben gesagt, ihr habt nichts mit uns zu tun. Und weil sie ausgeschlossen wurden von dem Gottesdienst in Jerusalem, haben sie letztendlich ihren eigenen Tempel gebaut, einen Gegentempel sozusagen, auf dem Berg Garizim in Samaria. Den Tempel haben übrigens die Juden während der Makkabäerkriege zerstört. Und was die Samariter auch noch gemacht haben, sie haben die Heiligen Schriften umgeschrieben. Die haben nämlich statt Jerusalem und Zion zum Zentrum der Geschichte zu machen, haben sie ihren Berg Garizim zum Zentrum gemacht. Und zum Beispiel haben sie gesagt, dass der Garten Eden auf dem Berg Garizim war und dass die Arche Noah auf dem Berg Garizim gelandet ist. Und dass Abraham den Isaak auf dem Berg Garizim geopfert hat und den auf dem Berg Moria, auf dem Jerusalem steht. Also ein Mischvolk mit einer Designerreligion, die die Schriften umgeschrieben haben. Und dann sind die Juden, die reinen Juden, wenn man so sagen wollen, aus Babylonien zurückgekehrt, aus der Gefangenschaft. Und plötzlich war dieses Volk in ihrem Land, haben diese unkoschere Mischrasse, diese möchtegern Juden, diese Götzendiener, diese Schriftverdreher in ihrem Land vorgefunden. Und dann im Vers 12 können wir sehen, dass sie den Jakob oder Israel ihren Vater genannt haben. Und das war den Juden ein einziger Dorn im Auge, das könnt ihr euch vorstellen. Und so war die Beziehung zwischen diesen zwei Volksgruppen. Die Juden haben die Samariter gehasst, und wie es so ist, wenn jemand Vorurteile gegen dich hat, dann erwiderst du mit Gleichen. Die Samariter haben auch die Juden gehasst. Das wird uns illustriert in Lukas 9 zum Beispiel, ab Vers 52. Da steht, er, Jesus, sandte Boten vor seinem Angesicht her, also er ging nach Jerusalem von Galiläa, und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Doch sie, die Samariter, nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hin gerichtet war, also auf den Konkurrenztempel. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Also so waren die Gefühle zwischen den Volksgruppen. Die Samariter haben gesagt, nee, ihr habt bei uns keinen Platz zum Schlafen, ihr seid Juden, ihr zieht nach Jerusalem. Und die Jünger, die Juden haben damit reagiert, ach ja, lass auch Feuer vom Himmel fallen und ganzen Samariter grillen. Sind sowieso nichts wert. Jünger waren hier beeinflusst von ihrer Kultur. Und ich denke, das sind wir alle bis zu einem gewissen Grad. Gibt es Menschen oder Volksgruppen, denen die Deutschen gegenüber feindlich gesinnt sind oder verschlossen sind oder erstmal Vorurteile gegenüber haben? Kennt ihr solche? Vielleicht Türken oder Russen oder Österreicher, ich weiß nicht. Moslems. Franzosen, Schwarzafrikaner oder Amis, Zigeuner, Hippies, Punks, Emos. Gibt es da Vorurteile? Und die wirklich wichtige Frage für dich persönlich ist, bist du davon beeinflusst? Hast du Vorurteile? Gibt es Menschen, mit denen du nichts zu tun haben willst? Jesus wird seine Jünger zurechtweisen. Und Jesus wird uns mit zurechtweisen, wenn wir solche Gedanken haben. Es ist Stolz, wenn wir Vorurteile haben. Und es ist nicht Jesu Herz. Ihr wisst, Jesus liebt alle Menschen. Jesus will, dass alle gerettet werden. Und wir sind sein Leib. Wir sollen ihn repräsentieren. Wir brauchen sein Herz für die Menschen. Wir sind seine Botschafter. Wir repräsentieren nicht unsere Kultur, wir repräsentieren ihn. Wir repräsentieren das Reich Gottes. Bevor die Jennifer und ich Kinder gehabt haben, haben wir uns so Gedanken gemacht. Und ich habe gesagt, wie wird es sein, wenn unsere Kinder hier aufwachsen und hier in die Schule gehen, dann werden die mit einem deutschen Akzent sprechen. Es wäre doch so schön, wenn die so echt so richtig schön österreichisch reden könnten. Und die Jennifer hat gemeint, was ist, wenn die nicht gescheit Englisch lernen? Was, wenn die einen deutschen Akzent haben, wenn sie Englisch reden? Und wir haben uns so Gedanken gemacht. Aber letztendlich sind wir zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, hey, es ist egal, wie unsere Kinder reden. Wichtig ist, dass sie Jesus lieb haben. Und wir sind nicht Österreicher oder Amis, wir sind Himmelsbürger. Das ist unsere Staatsbürgerschaft, das ist unser Zuhause. Im Philipperbrief schreibt der Paulus das. Er sagt, unser Bürgerrecht oder unsere Staatsbürgerschaft ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Das ist, was wir sind, Leute. Wir sind nicht zuallererst Deutsche oder Europäer oder Männer oder Frauen oder Pfälzer oder Saarländer oder Jappis oder Hippies oder Emos oder Lautern-Fans oder Bayern-Fans. All diese Gruppen, in die Menschen sich einteilen, wir sind zuallererst Christen. Und dann kommt erstmal lange gar nichts. Das ist, wer wir sind. Hör zu, Galater 3, Verse 26 bis 28. Ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt den Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Christus ist unsere Identität. Und wir wollen allen Menschen, ganz gleich, woher sie kommen oder in welcher Gruppe sie sind, wir wollen ihnen als Christen begegnen. Das heißt, mit Jesu Liebe, mit seiner Annahme, mit seiner Wertschätzung. Das ist unsere Berufung. Wir sind seine Botschafter. Und Jesus wird uns hier und seinen Jüngern eine sehr praktische Lektion erteilen. Die religiösen Juden, wenn die von Judäa, vom Süden Israels, nach Galiläa in den Norden hochgezogen sind oder umgekehrt, die haben einen Umweg gemacht. Obwohl der Weg durch Samaria oder Samaria der gerade Weg war. Wenn man gerade durch Samaria gelaufen ist, dann war es, wenn man zu Fuß unterwegs war, ungefähr eine Reise von 3 Tagen. Aber was die Juden gemacht haben, die sind nach Osten abgebogen, haben den Jordan durchquert, sind lieber durch das heidnische Gebiet der Dekapolis gezogen und dann haben sie im Norden wieder den Jordan überquert, um nach Galiläa zu kommen. Das hat die Reisezeit ungefähr verdoppelt. Und die sind lieber durch heidnisches Territorium gezogen, als durch dieses Samariter-Territorium. Mit denen wollten sie nichts zu tun haben. Von Samaria haben die den Staub von den Füßen abgeschüttelt. Und was tut Jesus hier? Jesus nimmt seine Jünger mit und er führt sie genau mitten zu diesen Menschen. Zu diesen Samaritern. Und es kommt noch schlimmer für seine Jünger. Lass uns weiterlesen. Vers 5. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde, also mittags. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Sie sehen ja die Menschlichkeit Jesu, er wird müde. Und dann sitzt er da an diesem Brunnen und es kommt eine samaritische Frau. Und Jesus fängt ein Gespräch mit ihr an. Hier haben wir zwei Dinge. Erstens, sie war eine Samariterin, das war nicht koscher. Und zweitens, sie war eine Frau. Und dass damals in der Kultur ein Mann und besonders ein Rabbi mit einer fremden Frau geredet hat, das war auch nicht koscher. Frauen waren damals, so wie in vielen muslimischen Ländern, heute noch so, ja, Bürger zweiter Klasse eigentlich. Religiöse jüdische Männer zur Zeit Jesu haben gebetet, danke Gott, dass ich nicht als Heide oder als Hund oder als Frau geboren wurde. Das war so ungefähr das Denken dieser Männer. Und gemäß der jüdischen Kultur durfte ein jüdischer Rabbi nicht mal mit seiner eigenen Frau oder seiner eigenen Tochter in der Öffentlichkeit reden. Also Jesus bricht dieses Tabu. Aber es ist noch schlimmer. Diese Frau war nämlich keine angesehene Frau, sondern die war eine, die ganz offensichtlich in Sünde gelebt hat. Nachdem ihre fünfte Ehe in Brüche gegangen ist, und wird uns nicht gesagt, wie weit es ihre Schuld war oder einfach die Männer sie sitzen lassen haben. Bei 5 kaputten Ehen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wohl beide Seiten irgendwie beteiligt waren. Aber nachdem die 5. Ehe kaputt gegangen ist, hat sie dieses Lebenskonzept der Ehe überhaupt aufgegeben und hat einfach mit dem Typen zusammengewohnt. Und der gute gesetzliche Pharisäer hätte seinen Finger erhoben oder Stein in die Hand genommen und hätte sich dann gesagt, ist eine Sünderin. Hätte so eine Frau nicht mal berührt, allein die Berührung hätte ihn unrein gemacht und er hätte nie irgendwas getrunken, was diese Frau ihm gegeben hätte. Das hätte er überhaupt nicht angenommen. Gesagt, ich brauche dein Zeug nicht, ich will mit dir nichts zu tun haben. Die lebt in Sünde, das wäre das Einzige, was sie gesehen haben. Hätten nicht die Verletzungen gesehen, nicht die Misshandlungen, das, was diese Frau dazu getrieben hat, keine Barmherzigkeit. Aber Jesus ist anders, Jesus sah das alles. Und er ist gekommen, um Sünder zu heilen, Vergebung zu bringen. Und er pfeift auf diese ganzen menschlichen, gesetzlichen, religiösen, kulturellen Regeln und er bricht hier alle menschlichen Tabus und er streckt sich nach dieser Frau aus. Und er bricht das Eis mit ihr sozusagen, indem er sie um etwas zu trinken bittet. Und überlegt euch das mal, wenn wir jemanden bitten, dann erniedrigen wir uns eigentlich unter sie. Dann stellen wir uns unter sie, dann machen wir uns ein Stück weit von ihnen abhängig. Auch verwundbar. Verwundbar, dass sie abgelehnt werden hier. Ich meine, die Frau hätte zu Jesus sagen können, ach, mit dem Juden will ich nichts zu tun haben, du kriegst von mir nichts zu trinken. Also Jesus begibt sich nicht nur auf dieselbe Ebene wie diese Frau, behandelt sie ebenbürtig, sondern er achtet sie höher als sich selbst. Und ist es nicht das, was Jesus uns aufgetragen hat, dass wir einander höher achten als uns selbst? Hier eine Samariterin, eine Frau, eine Sünderin. Jesus achtet sie höher als sich selbst. Und wisst ihr was? Diese Frau ist total berührt davon. Es berührt ihr Herz, es ist von den Socken. Ich möchte dich herausfordern, wenn du dasselbe mit Menschen tust, die in unserer Kultur abgelehnt werden und ignoriert werden und mit Vorbehalten betrachtet werden, dann wird Gott auch durch dich Herzen berühren. rede mit dem Punk auf der Straße. Lad den Penner zu dir nach Haus zum Essen ein. Ihr Frauen, ladet die muslimische Frau, die so verschleiert ist, nach Hause ein. Hilf ihr, Deutsch zu lernen. Interessier dich für sie. Schätz sie. Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie relativ einsam ist. Weil ihr wisst, die müssen vor allem zu Hause rumsitzen und hat wahrscheinlich nicht viele deutsche Freundinnen. Riesenoffene Tür. Sprich die Sprache der Liebe. Die ist international, die versteht jeder. Und jeder Mensch braucht Liebe, jeder Mensch sehnt sich danach. Wir sind alle gleich, egal wo wir herkommen, aus Deutschland oder Afrika oder Ägypten oder sonst woher. Sprich die Sprache der Liebe. Und die Menschen werden reagieren wie diese Frau. Sie werden ihr Herz öffnen für das Evangelium, für die beste Botschaft der Welt. Ich glaube, dass wir in diesem Abschnitt hier zwei Erlösungsgeschichten haben. Die erste ist die Erlösungsgeschichte dieser samaritischen Frau und auch ihres Dorfes. Ich meine, das ist offensichtlich in der Geschichte und wir werden uns mit dieser Frau konkret nächste Woche beschäftigen. Jesus offenbart sich ihr als Messias. Aber die zweite Geschichte, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist aus dem ersten Blick, ist die Erlösungsgeschichte von den Jüngern Jesu. Die werden wir uns heute anschauen. Jesus erlöst sie ein Stück weit von ihrem falschen Denken und von ihren Vorteilen. Und Jesus führt hier diese stolzen, nationalistischen, rassistischen, chauvinistischen, sexistischen Jünger mitten nach Samaria zu einer Frau, zu einer Sünderin. Und er offenbart ihnen sein Herz und das christliche Verhalten, christliche Kultur. In Vers 4 haben wir gelesen, er musste aber durch Samaria ziehen. Spricht hier nicht von äußeren Umständen, er musste nicht, er hätte auch rundum gehen können, wie alle Juden das getan haben. Aber ich glaube, er musste aus einem anderen Grund, weil er eine himmlische Verabredung von Gott her dort hatte mit einer Frau. Einer verletzten Frau, mit einer Sünderin, die Vergebung brauchte und mit dem ganzen Dorf eigentlich. Und er hatte auch eine Verabredung für seine Jünger. Die Jungs mussten was lernen. Und das Erste, was sie gelernt haben und was wir lernen können von Jesus, ist, dass jeder einzelne Mensch wichtig ist, unendlich wichtig ist und unendlich viel wert ist. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen darüber geredet. Jesus will, dass jeder gerettet wird. Und Jesus liebt dich und jeden einzelnen Menschen so sehr, wenn du der einzige Mensch auf dieser Welt wärst, glaube ich, wäre Jesus gekommen, um für dich allein zu sterben. Und Jesus ist hier glücklich und zufrieden, einem Menschen zu dienen. Das sehen wir immer wieder in den Evangelien. Kapitel 3, Nikodemus, ein Suchender, der zu ihm kommt. Hier in Kapitel 4, die Samariterin. Zachäus, der Blinde, der Lahme, die Frau mit dem Blutfluss, der ungläubige Thomas, für den Jesus noch ein zweites Mal erscheint und sagt, hier, leg deine Hände in meine Wunden und zweifle nimmer, sondern glaub. Setz dich in der Apostelgeschichte fort, wo Jesus den Philippus von der Erweckung in Samaria wegnimmt und in die Wüste führt, um einem äthiopischen Eunuchen das Evangelium zu bringen. Das ist eine wichtige Lektion. Besonders für die von uns, die irgendwie auf irgendeine Art und Weise im Dienst sind. Für Jesus. Jeder Einzelne ist wichtig. Unsere Kultur ist geprägt von so tollen Philosophien wie Sozialismus, wo das Individuum nichts zählt. Hauptsache ist, dass die Idee oder die Klasse oder die Partei oder die Nation sich durchsetzt. Und deswegen konnten Hitler und Lenin und Stalin ohne Probleme Tausende oder Millionen von Menschen aufopfern und verheizen, weil der Einzelne, das Individuum zählt nicht viel in dem Denken. Unsere Kultur ist auch von dem Denken geprägt, dass Zahlen sehr wichtig ist. Und Quantität. Je mehr, desto erfolgreicher, je größer, desto besser. Und davon sind wir Christen beeinflusst. Ich meine, das überträgt sich auf Gemeinden. Müsst nur mal auf ein Gemeindewachstumsseminar gehen und hören, was da betont wird. Wichtig ist, dass viele kommen. Nicht so sehr, dass wir geistlich wachsen, Hauptsache viele. Oder auf einer Pastorenkonferenz, die beliebte Diskussion, wie viele Leute kommen in deine Gemeinde? Oder der Jugendleiter, wie groß ist deine Jugendgruppe? Wie viele kommen zu eurer Evangelisation? Wie viele kommen in den Frauenkreis, in den Frauenabend, den du leitest? Und die Gefahr für uns ist, dass wir den Wert des Einzelnen aus dem Auge verlieren. Und ihr könnt euch da selber prüfen. Ihr Bibellehrer, bereitet ihr eine Bibelstunde genauso gewissenhaft vor, wenn zwei Leute kommen, wie wenn 20 oder 200 Leute kommen? Oder ihr Lobpreisleiter, bereitet ihr euch genauso vor für zwei Leute wie für 200 oder 2000? Macht Zahlen, macht Quantität einen Unterschied in unserem Denken? Und wenn das so ist, dann müssen wir umdenken. Dann sind wir von unserer Kultur beeinflusst und nicht von Jesus beeinflusst. Und Leute, wenn durch die Jesus Night nur ein Mensch zu Jesus findet, dann ist es den ganzen Aufwand und die ganzen Kosten wert. Ich glaube, wir denken viel zu viel an Zahlen und die Menge und wir müssen ganz neu lernen, den Einzelnen wert zu schätzen. Und das ist das Erste, was wir lernen hier von Jesus. Das Zweite, was wir lernen können, ist, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Nämlich unendlich viel. Jeder Mensch ist gleich liebenswert. Jeder Mensch ist gleich schätzenswert. Egal aus welchem Land er kommt. Egal von welcher Rasse, egal von welchem sozialen Status, welche Bildung er hat, ob er Mann oder Frau oder Kind ist, ob er schwarz oder weiß oder gelb oder rot oder grün oder sonst was ist. Egal, ob er geboren oder ungeboren ist, ob er krank ist oder gesund ist, ob er behindert ist oder normal ist, ob er gewaschen ist oder ungewaschen ist, tätowiert oder nicht tätowiert, ob er einen Schlips trägt oder ein Piercing trägt. Jeder Mensch ist gleich viel wert. So viel wert, dass der Vater Jesus für ihn gegeben hat. Und Leute, wenn wir die Wahrheit sehen, dann müssen wir all unsere Vorurteile und unseren Hochmut ein für alle Mal begraben. Ich glaube, ein Christ kann kein Rassist sein oder Nationalist sein oder Chauvinist sein oder Feminist sein und dabei Jesus treu bleiben. Das sind alles Schranken, die Jesus niedergerissen hat. Und ich denke, es ist okay, wenn wir unser Land schätzen und wenn wir in einem gesunden Maß stolz sind auf unsere Herkunft, wenn wir Teil irgendeines Vereins sind oder irgendeiner Gruppe sind, wenn wir unser Mann sein und unser Frau sein leben, das ist alles okay. Aber vor allem und über allem steht Jesus und seine Liebe. Und dann meine Nationalität und meine Zugehörigkeit, das macht mich nicht irgendwie höher oder irgendwie größer als irgendjemand anderen. Und wir wollen nie auf jemand anderen runterschauen deswegen oder ihn vielleicht sogar verachten oder hassen dafür. Jesus sagt, wir dürfen nicht mal den Sünder hassen. Die Sünde ja, aber den Sünder nicht. Den soll man lieben. Und so seht, wie Jesus hier mit seinem Handeln die Einstellung der Jünger ganz frontal konfrontiert. Im Vers 27 kommen die Jünger zurück zu dem Brunnen, wo Jesus allein gesessen ist, sie ihn zurückgelassen haben allein und sie sehen, wie da jetzt eine Frau bei ihm sitzt und Jesus sich mit ihr unterhaltet. Vers 27, und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Wahrscheinlich war es in ihren Gedanken, aber sie haben nicht gewagt, es auszusprechen. Aber Jesus, was willst du denn von der? Oder was redest du mit ihr? Die ist nicht koscher, mit einer Samariterin, mit einer Frau. Oh, Jesus! Die Leute werden dich nicht mehr ernst nehmen als Rabbi, wenn du solche Dinge tust. Vers 28. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das ist meine Speise, Gottes Willen zu tun, sein Reich zu bauen, Menschen für ihn zu erreichen, Menschen in seinem Namen zu dienen und zu lieben. Das ist befriedigender als jedes Brot oder jedes Schnitzel. Und zu viele Christen leben nur für das irdische Brot. Und sind so eingenommen, so beschäftigt mit sich selbst, dass sie gar keine Zeit haben für andere oder irgendeinen Dienst zu tun oder zu evangelisieren. Und sie sind trocken und leer und Glaube ist irgendwie langweilig und tot. Vielleicht sagst du, oh Mann, der Himmel ist noch so weit weg und ich habe jetzt hier so viel zu tun und ich habe hier so viele Probleme. Ich muss den Rasen mähen und ein neues Auto kaufen und mein Haus putzen und Karriere machen und den nächsten Urlaub planen und wir müssen ins Kino gehen und bla bla bla. Und wenn das deine Prioritäten sind, wenn das das ist, wofür du lebst, wo du deine Energie investierst, dann wirst du am Ende erschöpft zurückbleiben. Weil diese Dinge werden dich nicht hier wirklich erfüllen. Und wirst auch arm sein im Himmel. Und vielleicht, wenn du trocken bist in deinem Geist und wenn es dich geistlich nicht mehr juckt, dann kann das ein Grund dafür sein. Tust nichts für Gott und andere. Wir haben es vielleicht irgendeinen Stuhl sonntagmorgens in der Gemeinde. Aber das ist es. Du lernst das Wort Gottes, du lernst Gottes Willen kennen, aber aus irgendeinem Grund, aus geistlicher Trägheit oder Menschenfurcht oder Geschäftigkeit kommst du nicht zum Tun von Gottes Willen. Und das ist der Schlüssel. Das Tun. Das wir es umsetzen. Was wir lernen aus Gottes Wort. Beim letzten Abendmahl, nachdem Jesus die Füße der Jünger gewaschen hat, in Johannes 13, sagt er zu ihnen, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wenn ihr dies wisst, glückselig, glücklich in eurer Seele, seid ihr, wenn ihr es tut. Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes, und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Vers 25, wer nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Glücklich sein in seiner Seele. Auf der anderen Seite sagt Jakobus, Glaube ohne Werke ist tot. Und ich werde hinzufügen, es ist langweilig und öde und leer. Glückselig sind die, die Gottes Willen tun. Ich möchte dich einladen, wenn du dich trocken fühlst in deiner Seele, in deinem Glauben, dann komm nächstes Mal mit, wenn wir rausgehen, auf die Straße, um mit Leuten über Jesus zu reden. Und bezeug Jesus. Lass dich gebrauchen von ihm. Und ich verspreche dir, du wirst erfrischt werden. Wir hatten letztes Mal Samstag vor einer Woche wieder so viele gute Gespräche. Es ist einfach begeistern, wenn Gott Türen öffnet und einen gebraucht. Oder überwind deine geistliche Trägheit und fang an, auf Menschen zuzugehen und ihnen praktisch zu dienen. Lass sie von Jesus leiden. Fang einfach an, Menschen Gutes zu tun in seinem Namen. Und ich kann da auch versprechen, du wirst Abenteuer erleben mit Jesus. Du wirst erfrischt. Du wirst Jesus erleben. Und dein Glaube wird wieder real und echt werden. Wir sind berufen, Gottes Werkzeuge zu sein. Und Werkzeuge, die nur rumliegen oder rumhängen, die verrosten. Dafür sind die nicht geschaffen. Sondern sind geschaffen fürs Tun. So ist es mit uns. Jesus sagt hier, Gottes Willen tun, das ernährt mich, das erfrischt mich. Und meine Energie, Gottes Willen zu tun, kommt von dem Tun von Gottes Willen. Das ist eine weitere Lektion, die wir von Jesus hier lernen können. Lesen wir weiter im Vers 35. Oder Vers 32 nochmal. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Die Jünger haben ihre Vorurteile abgehalten, davon auf die samaritischen Menschen zuzugehen. In Vers 35 sagt Jesus zu ihnen und sagt nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Und ich stelle mir vor, dass diese Menschen, wir haben ja gelesen, sie kommen von der Stadt heraus zu Jesus an den Brunnen, der außerhalb dieser Stadt war. Und ich stelle mir vor, dass diese Menschen da herausströmen in ihren weißen Gewändern und mit ihren weißen Kopfbedeckungen oder Turbanen. Und Jesus sagt, hier schaut, die Felder sind schon weiß zur Ernte. Vers 36, der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der da erntet, sich zugleich freuen. Hier haben wir wieder Freude. Denn hierin ist der Spruch wahr, ein anderer ist es, der da sät und ein anderer, der da erntet. Jesus und die Frau, die haben gesät. Und Vers 38 sagt er, ich habe euch gesandt zu ernten, worin ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet, ihr aber seid in ihre Arbeit eingetreten. Und seht die Erweckung hier im Vers 39. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn. Und des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deine Rede willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Erweckung. Vers 36 nochmal, der erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der erntet, sich zugleich freuen. Sammeln Schätze im Himmel und wir ernten Freude. Und die Jünger hätten das alles fast verpasst wegen ihren Vorurteilen und wegen ihren Ängsten und ihrer Gleichgültigkeit. Was für ein Verlust wäre das gewesen. Und ich frage mich, wie viele von uns sagen, oh, es sind noch 4 Monate bis zur Ernte. Ist nicht der Zeitpunkt gerade, den Mund aufzumachen und von Jesus zu erzählen. Ja, die Leute wollen doch eh nicht hören, sind eh nicht offen. Ich bin noch nicht bereit dazu. Ist er noch Zeit, der Oma von Jesus zu erzählen? Vielleicht in 4 Monaten. Und dann in 4 Monaten, na, vielleicht in 4 Monaten. Und in 4 Monaten, vielleicht in 4 Monaten. Und Jesus wird uns wie den Jüngern sagen, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Und der, der erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der das sät und der erntet, sich zugleich freuen. Ich sage euch Leute, die Ernte ist reif. Menschen sind offen, von Jesus zu hören. Inge erlebt es auch jeden Tag, gell? Menschen sind hungrig nach Jesus. Menschen sind hungrig nach Vergebung. Menschen sehnen sich nach Beziehung zu Gott. Das erste Mädel, was wir am Samstag angesprochen haben, die war so offen. Und dann musste die zum Bus und sie hat gesagt, ich würde mich so gern noch mehr mit euch unterhalten und noch mehr über Jesus erfahren. So offen. Dann hatte ich, glaube ich, vorgestern eine unerwartete Gelegenheit, meinem Nachbarn mein Zeugnis zu erzählen. Der hat mich gefragt. Und es unlängst auch hat man Freunde zu Besuch, die noch nicht gläubig sind. Und diese Freundin hat ihr Herz geöffnet und uns ihre Probleme erzählt. Und wir konnten für sie beten. Die Felder sind weiß, reif zur Ernte. Das war nur in den letzten 2-3 Wochen. Menschen sind offen, Menschen sind hungrig. Die Frage ist, werden wir, wirst du und werde ich, verfügbar sein, wenn wir rausgehen und wenn wir Schätze im Himmel sammeln und Freude ernten in dem Prozess. Denn Jesus hat schon gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und das soll der Inhalt unseres Lebens sein. Das ist unser tägliches Brot. Das hält unser Glauben frisch. Wenn wir nicht nur Gefäße sind, die Dinge aufnehmen und für uns behalten, sondern wenn wir das, was wir von Jesus empfangen, weitergeben und wenn wir Kanäle sind, dann fließt das lebendige Wasser des Heiligen Geistes durch uns und dann erleben wir Abenteuer mit Jesus und Glaube ist begeisternd und real und echt, weil wir Jesus erleben. Und ich wünsche mir das für jeden Einzelnen von euch. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen und Herr Jesus, wir danken dir für dein Vorbild und du forderst uns oft echt heraus in unserem Denken und zeigst uns, wie sehr wir beeinflusst sind von unserer Kultur statt von deinem Wort und Vater, ich bete, wenn es in unserem Leben und in unserem Herzen noch irgendwelche Vorurteile gibt, dass du das niederreißt. Wir bekennen dir das als Sünde, das ist falsch, das muss raus aus unserem Leben. Herr, gib uns dein Herz für die Verlorenen und gib uns dein Herz besonders für die, die abgelehnt werden in unserer Gesellschaft. Und gib uns ein Herz, dass wir ihnen deine Liebe bringen und dass wir uns nicht zu gut sind und nicht hochmütig sind und nicht zu faul sind, Herr. Gib uns ein Herz, verfügbar zu sein für dich, Herr, und gib uns den Mut, unseren Schweinehund zu überwinden und einfach verfügbar zu sein, den Mund aufzumachen und auf Menschen zuzugehen mit deiner Liebe. O Herr, ich bitte dich, dass es jeder von uns erfahren kann. Preis du diese Mauern nieder und diese Barrieren, die da in unserem Herzen oft noch da sind. Mach uns zu deinem Zeugen, füll uns mit deinem Geist, damit wir deine Zeugen sein können. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.